Sie hören den Kurier.
In Westdeutschland tobte in den letzten Tagen ein Regen wie seit 200 Jahren nicht. Mehrere Städte und Dörfer in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind durch die schweren Überschwemmungen verwüstet worden. Mehr als 100 Menschen sind, Stand jetzt, ums Leben gekommen, rund 1000 weitere gelten als vermisst. Auch wenn sich zumindest der Regen weitestgehend gelegt hat, bleiben die Katastrophenwarnungen aufrecht. Denn der von der Flut unterspülte Boden sorgt dafür, dass laufend weiter Häuser einstürzen. Ich spreche deshalb mit Marc Olefs, dem Leiter der Klimaforschung an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik auf der Hohen Warte in Wien. Er erklärt, wie solche gewaltigen Unwetter überhaupt entstehen können, ob das in dieser Form auch in Österreich möglich wäre und was das Ganze mit dem Klimawandel zu tun hat. Die kurze Antwort? Viel. Die lange hört ihr gleich. Es ist Freitag, der 16. Juli 2021. Mein Name ist Johannes Ahrens. Herzlich willkommen beim Kurier Daily. Die Lage in Deutschland bleibt weiter angespannt. Seit Mittwoch sind in 23 betroffenen Städten und Landkreisen bereits mehr als 100 Menschen durch die schweren Unwetterfolgen ums Leben gekommen. Weitere 1000 werden aktuell vermisst. Beide Zahlen werden aber leider regelmäßig von den Behörden nach oben hin korrigiert. Auch am Freitag sieht es in den betroffenen Regionen noch aus wie auf einem Schlachtfeld. Dort, wo einmal Straßen waren, erstrecken sich schlammige Wassermassen, aus denen Bäume, Steine und Autowracks ragen. Beim Leerpumpen von Kellern werden zudem immer noch Tote gefunden, wie der Innenminister von Rheinland-Pfalz, Roger Lewenz, berichtet.
Damit hat eigentlich keiner gerechnet. Meine Verwandtschaft, meine Tante hat einen Tiefgaragenparkplatz, die habe ich gestern Abend angerufen und habe gesagt, hol das Auto raus. Meinst du, das wäre nötig? Ich sage, ich kann es dir nicht sagen. Die Tiefgarage steht jetzt bis unter der Decke voll Wasser.
Und das, obwohl der Regen in der Nacht auf heute bereits stark nachgelassen hat und der Wasserpegel in den meisten überschwemmten Gebieten bereits gesunken ist. Trotzdem sorgt der feuchte, unterspülte Erdboden dafür, dass die Gefahr für die Menschen vor Ort noch nicht gebannt ist. Immer wieder stürzen Gebäude ein. Einige, die somit zu früh in ihre Häuser zurückgekehrt sind, sind durch solche Einstürze zu Tode gekommen. Für die Einsatzkräfte kommt einerseits erschwerend hinzu, dass die Menschen vor Ort oft nur mit Booten vom Wasser aus gerettet werden können, die nur begrenzt zur Verfügung stehen. Außerdem ist in einigen Ortschaften und Landkreisen das Mobilfunknetz ausgefallen, weil etliche Telefonmasten den Fluten zum Opfer gefallen sind. Laut der Polizei ist vor allem dieses ausgefallene Netz der Grund dafür, dass immer noch so viele Menschen vermisst werden, denn sie seien einfach nicht erreichbar. Und auch die wichtigste Nachrichtensendung des Landes, die Tagesthemen, lieferten folgende überraschende Meldung.
Gleich 4 Landkreise haben den Katastrophenfall ausgerufen. Schulen und Kitas sind geschlossen.
In ganz Westdeutschland gilt deshalb weiterhin ein militärischer Katastrophenalarm. Es handelt sich um die wohl größte Unwetterkatastrophe der Nachkriegszeit in Deutschland. Bundeskanzlerin Angela Merkel wandte sich während eines Staatsbesuchs von den Vereinigten Staaten aus an ihre Bevölkerung.
Mein tief empfundenes Beileid gilt allen, die in dieser Katastrophe Angehörige und Freunde verloren haben oder die jetzt noch um Vermisste bangen. Und ich schließe auch die Menschen ein in den Überschwemmungsgebieten von Belgien, Luxemburg und den Niederlanden.
Auch in den Grenzgebieten in den Nachbarländern Belgien und den Niederlanden bieten sich ähnliche Szenen. Darunter vor allem in der belgischen Grenzstadt Lüttich, deren zentrale Bezirke bereits evakuiert werden mussten für den Fall, dass der Fluss Maas über die Ufer tritt. Aber wie kann es überhaupt dazu kommen, dass es mitten in Europa plötzlich zu solchen Stürmen, zu solchen Überschwemmungen kommt? Konnte man das Ausmaß der Katastrophe im Vorhinein abschätzen? Und zeigen sich hier schon die dramatischen Folgen des Klimawandels? Darüber spreche ich jetzt mit Marc Olefs, dem Leiter der Klimaforschung an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik an der Hohen Warte in Wien. Guten Tag, Herr Olefs.
Guten Tag.
Herr Olefs, Sie haben die katastrophalen Überschwemmungen in Westdeutschland sicher aufmerksam verfolgt in den letzten Tagen. Zum Einstieg mal die Frage, wie kann es überhaupt zu derart starken Niederschlägen und Überschwemmungen kommen, sodass ganze Städte und Dörfer überflutet werden?
Auslöser für diese starken Niederschläge war das Tief mit dem Namen Bernd, das sich von Frankreich über die Schweiz nach Deutschland bewegt hat. und dann von mehreren Hochdruckgebieten umzingelt wurde und somit an mehr oder weniger der gleichen Stelle über relativ lange Zeit stecken geblieben ist und somit seine großen Niederschlagsmengen in einem sehr begrenzten Gebiet hat abladen können.
Ich verstehe, es gab zwar vor diesen Überschwemmungen schon schwere Unwetter- und Hochwasserwarnungen. Offenbar wurden die aber nicht von jeder Institution ernst genommen. Jetzt gibt es beispielsweise Berichte über ein Heim für Menschen mit Behinderungen, das nicht rechtzeitig evakuiert wurde. Stand jetzt starben dort sogar 12 Heimbewohner. Wie lange im Voraus kann man denn bei solchen Unwetterwarnungen die Schwere abschätzen? Also hätte man das im Vorhinein wissen können, dass das so dramatisch werden wird in diesem Fall?
Also die größte Herausforderung besteht sicherlich dahin, den wirklich genauen lokalen Ort festzulegen. Also ob es jetzt die eine Ortschaft oder die ein Kilometer weiter benachbarte Ortschaft stärker trifft, das kann man eigentlich bis dato nicht wirklich gut tun. Man kann aber die Niederschlagsmengen mehrere Tage im Vorhinein sehr genau bestimmen, je nach Bewegung des Tiefdruckgebietes ändert sich das dann auch noch relativ kurzfristig. Das war aber jetzt in dem Fall nicht der große Punkt. Aber eben, ob es jetzt die eine Ortschaft oder die andere Ortschaft, die direkt neben ist, trifft, so genau kann man das nicht sagen. Und wenn man dann an die hydrologischen Auswirkungen denkt, also die das Hochwasser, die Überflutung, Überschwemmungen, dann kommt ja auch noch eine weitere Komponente dazu, nämlich wie gut der Boden Wasser aufnehmen kann, wie groß die versiegelten Flächen sind, ob es Auffangbecken gibt und so weiter.
Sind diese Bilder, die wir da jetzt sehen, auch eine Folge des Klimawandels?
Also so ein einzelnes extremes Wetterereignis lässt sich nur selten direkt mit dem Klimawandel in Verbindung bringen. Sie können sich vorstellen, das ist so ähnlich wie bei einem gezinkten Würfel. Wenn Sie einmal eine 6 würfeln, können Sie auch noch nicht sagen, ob der Würfel gezinkt ist oder nicht. Wenn Sie aber 100 Mal den Würfel werfen und 90 Mal würfeln Sie eine 6, dann ist es also sehr naheliegend, dass dieser Würfel gezinkt ist. So ähnlich ist es beim Klimawandel. Man macht dort ganz viele Simulationen mit und ohne menschengemachten Klimawandel, also Treibhausgasemissionen, und schaut, ob sich die Häufigkeit von solchen extremen Wetterereignissen ändert. Wir wissen, dass eben gerade diese extremen Niederschläge mit der Erderwärmung zunehmen. Das haben die Klimamodelle schon vor Jahrzehnten vorhergesagt. Die Messdaten zeigen es jetzt immer mehr und mehr und die Physik dahinter ist größtenteils verstanden.
Okay, also das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich Unwetter auch dieser Schwere in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten häufiger erleben als in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten.
Richtig, und das Ausmaß hängt von den weiteren Treibhausgasemissionen ab, insbesondere in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts. Und für diesen Zusammenhang gibt es zwei Gründe. Einmal einen sogenannten thermodynamischen, weil wärmere Luft mehr Wasserdampf aufnehmen kann, der dann auch als starker Niederschlag wieder fallen kann. Wenn Gewitter dazukommen, dann ist das Auskondensieren des Wasserdampfes, die sogenannte latente Wärme, noch ein zusätzlicher energetischer Antrieb für noch stärkere Niederschläge. Wir wissen, dass pro Grad Celsius Erwärmung sich die Niederschläge um 7% erhöhen können. Bei Gewittern kann es eben aus dem eben genannten Grund noch mehr sein. Neben diesem thermodynamischen Effekt kommt dann noch ein dynamischer atmosphärischer Effekt hinzu, dass nämlich aufgrund von der dreimal so starken Erwärmung in der Arktis im Vergleich zu den mittleren Breiten der sogenannte Jetstream schwächer wird, weil der Temperaturunterschied zwischen Arktis und den mittleren Breiten geringer wird, der eben diesen Wind antreibt. Der Jetstream ist ein Starkwindband in 6 bis 8 Kilometern Höhe, der die Wettergebiete um den Erdball transportiert, bei uns von West nach Ost. Und wenn eben dieser Wind schwächer wird, weil der Temperaturgradient zur Arktis geringer wird, dann können eben sich einmal eingestellte Wetterlagen eher mal hängen bleiben und somit entweder eine Hitze oder Hitzewelle oder Dürreereignis mit Trockenheit auslösen, als auch eben ein starkes Niederschlagsereignis, wie jetzt in dem Fall.
Das heißt, das ist eine direkte Folge der Erderwärmung, haben Sie gesagt, also mit jedem Grad oder jedem halben Grad, um das wir es schaffen könnten, infolge von Klimaschutzmaßnahmen, die Erde weniger zu erwärmen, würden wir solche extremen Wetterbedingungen in unserem Breitengrad noch weniger erleben.
Richtig, also das Ausmaß all dieser Klimarisiken hängt eben mit dem Ausmaß der weiteren Treibhausgasausstoß auf globaler Ebene zusammen, insbesondere in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts nach 2050.
Verstehe. Wäre sowas Ihrer Meinung nach auch in Österreich möglich? Oder gibt es jetzt in dem Fall beim Hochwasser besondere geologische Unterschiede, zum Beispiel in einer Bodenbeschaffenheit oder so, die solche Überschwemmungen hierzulande vielleicht verhindern würden. Ich meine, gerade Westdeutschland ist ja ein sehr flaches Gebiet.
Also die Natur oder die Atmosphäre kennt keine politischen Grenzen und somit ist eben dieser Zusammenhang zwischen Erderwärmung und Anstieg extremer Niederschläge genauso in Österreich erwartet, eben als Funktion der weiteren Treibhausgasausstoße. Welche Folgen das dann wirklich in Richtung hydrologische Extremereignisse hat, also Überflutungen und Hochwasser, das hängt eben sehr stark auch mit den Bodeneigenschaften, mit der Versiegelung zusammen. Und das ist dann auch etwas, was außerhalb eigentlich meiner Expertise jetzt als Meteorologe und Klimatologe liegt.
Verstehe. Ja, Herr Olefs, vielen lieben Dank für Ihre Zeit und vielen Dank für Ihre Antworten und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Dankeschön, sehr gerne.
Bei mir im Studio sitzt jetzt außerdem mein Kollege Bernhard Gaul aus dem Innenpolitikressort. Hallo Berni.
Hallo.
Berni, du hast dich ja in den letzten Monaten und Jahren immer wieder mit Themen rund um den Klimawandel auseinandergesetzt. Aufforderungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen, sage ich mal, werden immer von Phase zu Phase mehr oder weniger ernst genommen. Jetzt haben wir mit den aktuellen Unwettern in Deutschland mal wieder einen Anlassfall, der bei vielen auch die Sorge wieder aufkommen lässt rund um den Klimawandel. Jetzt die Frage an dich, wie ernst ist es denn tatsächlich aktuell um den Klimawandel bestellt?
Also das Erste, was man dazu sagen muss, wir müssen aufpassen, zu unterscheiden, was ist Wetter, was ist Klima. Ja, Klima ist die Erfahrung sozusagen aus jahrzehntelanger Beobachtung des Wetters. Das ist schon ganz wichtig. Wir können bei Extremwetter, bei einzelnen Extremwetterereignissen natürlich nie sagen, das ist jetzt der Klimawandel. Ja. Aber die Summe, die zeigt natürlich schon eine klare Tendenz, dass es mehr wird. Es passiert öfter und es passiert heftiger. Das ist etwas, was wir ja definitiv in diesem Sommer schon festgestellt haben. Im Juli gab es Tornados in Tschechien, schwere Hagelstürme in Niederösterreich und in Oberösterreich, und jetzt sozusagen in Deutschland diese Extremwetterereignisse mit, wo es innerhalb kürzester Zeit auf sehr begrenzten Regionen, sehr begrenzten Gebieten extrem viel Wasser runterhaut. Also, in Summe kann man dann schon in die Richtung gehen und sagen, naja, selbstverständlich, das ist der Klimawandel, weil genau das ist auch prophezeit worden, ne, von den Klimatologen.
Das ist natürlich jetzt eine Form, wie sich der Klimawandel in unserem Alltag zeigt. Natürlich immer wieder nur eben bei besonders schweren Unwetterfolgen wird es wieder präsent. Wie zeigt er sich denn sonst in unserem Alltag? Kann man das jetzt schon sagen? Merken wir jetzt schon eine Folge des Klimawandels?
Also, da will ich gern zitieren den Gottfried Kirchengaster. Er ist der Leiter vom Wegener Center der Uni Graz für Klima und globalen Wandel. Der ist eigentlich Geophysiker. Und als Geophysiker, ich stelle mir das durchaus trocken vor, obwohl er ein sehr leidenschaftlicher Mensch ist. Der sagt, er ist ein Zeuge des Klimawandels. Er sieht ihn, er kann ihn sehen. Und zwar, er kann ihn deswegen sehen, weil sie seit Jahrzehnten die Atmosphärendaten sich anschauen. Und er merkt einfach, dass in der Atmosphäre immer mehr Energie ist. Das ist ein bisschen schwer zu erklären, aber letztlich geht es darum, dass ja das Problem von Treibhausgasen ist, dass die Wärmestrahlung, die nächtliche von der Erde etwas reduzieren, ja, und so bleibt mehr Energie im System, als eigentlich sein sollte, und so erwärmt sich das System. Und so passiert eben der Klimawandel, die Klimaerwärmung in Wirklichkeit, die Klimaerhitzung in Wirklichkeit. Die Folgen sind natürlich vielfältig. Also Extremwetterereignisse, dass die zunehmen, das war eigentlich mal klar, dass das jetzt so gehäuft auftritt, ist natürlich auch sehr bedenklich, das muss man schon ehrlich sagen. Ja. Also ich will noch immer nicht sagen, naja, aber jetzt ist er da und jetzt wird das ganz fürchterlich in der Sekunde und in den nächsten Wochen und Monaten, das weiß ich nicht, das kann auch einfach schön sein. Es kann auch einfach sein, dass wir einen Sommer haben, wo es einfach kalt ist, ja, 8 Wochen. Ist auch sozusagen drinnen innerhalb der Schwankungsbreite dessen, was da drinnen ist.
Also ob heiß oder kalt, es wird einfach extremer.
Genau, es wird extremer, aber die Tendenz geht natürlich nach oben. Es wird wärmer. Die Meere werden wärmer, die Landmassen werden wärmer und die Luft wird wärmer.
Und natürlich, jetzt gibt es immer wieder Aufforderungen von unterschiedlichster Seite, individuelle Maßnahmen auch zu treffen, ob das jetzt hingeht zum Fleischverzicht, weil die Fleischindustrie wahnsinnig viele Treibhausgase erzeugt, oder bis hin zu vermehrt Radfahren statt Autofahren, Recyceln. Wie viel helfen denn solche individuellen Maßnahmen im Vergleich zu dem, was beispielsweise Großkonzerne
tätig tun.
Ich für mich habe da das Problem, ich kann da unmöglich päpstlich als der Papst sein. Ja? Also ich führe ein relativ normales Leben eines normalen Österreichers, würde ich sagen. Also das heißt, ich kann da sicher niemand vorschreiben, wie er sich zu verhalten hat. Aber meine Vorstellung ist schon, die Politik sollte zumindest versuchen, dass ein ökologischeres Leben nicht behindert wird. Ja? Also nur als Beispiel, ich fahre gern Rad, ich fahre auch gern Rad in Wien, aber man muss ehrlich sagen, gut kann man in Wien nicht Rad fahren, ja? Weil das ist einfach gefährlich, man steht an unglaublich vielen Ampeln und so. Also da gibt es ganz viele Städte, die das einfach viel besser lösen. Ja? Ob das jetzt Kopenhagen ist oder die Holländer generell in ihren Städten, das ist einfach besser gemacht. Also das ist für mich so ein Beispiel, wo man es natürlich einen Sinn macht, aufs Auto zu verzichten, überhaupt bei kleinen Wegen und lieber mit dem Rad fahren sollte, aber das sollte einem sozusagen die Stadtpolitik und die Bundespolitik einem nicht schwerer machen, als es sein soll. Und das selbstverständlich ist.
Das würde auch eine Auswirkung haben, eine gesamtgesellschaftliche. Na,
selbstverständlich. Es geht letztlich ums CO2. Und das CO2 kommt aus fossilen Brennstoffen. Und fossile Brennstoffe, also vor allem von den fossilen Brennstoffen, ja, und die verwenden wir beim Benzin und beim Diesel und beim Heizen mit Gas und beim Heizen mit Öl, aber auch eben indirekt über die Produkte, die wir kaufen und bei der Fleischindustrie und letztlich auch bei der Milchindustrie ist es definitiv gegeben und das ist gar nicht wenig insgesamt. Es ist definitiv beim Fliegen mit dem Flugzeug, weil da ist sogar unbesteuertes Flugbenzin oder Kerosin dabei. Es ist eben bei dem beim Konsum, bei dem, was wir einkaufen, zum Beispiel aus Asien, das kommt alles mit Schiffen und diese Schiffe fahren überhaupt mit Schweröl. Das muss uns schon bewusst sein. Ja? Und mein Zugang ist eher der, dass die Politik endlich die Rahmenbedingungen schaffen sollen, damit ein ökologisches Leben auch einfacher gestaltbar ist.
Und attraktiver wird.
Und attraktiv, glaube ich, ist es, ja. Also ja.
Ja, lieber Bernie, vielen Dank und ein schönes Wochenende dir.
Dankeschön.
Auch euch natürlich ein schönes Wochenende, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denn wir sind schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Alle weiteren Updates rund um die Unwetterkatastrophe in Deutschland findet ihr auf kurier.at oder in unserer Zeitung. Dieser Podcast wurde von Elias Nadmesnik produziert. Verantwortlich für Ton und Schnitt ist Dominik Kanzian. Mein Name ist Johannes Ahrens. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch, wie gesagt, ein wunderschönes Wochenende. Bleibt gesund. Ciao.